Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Ja, hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Willkommen bei Popcorn Culture. Einmal mehr.
Ja.
Aber irgendwie auch nur halb.
Was denn?
Manu. Auch Popcorn Culture, aber wir sind hier schon auch bei Cobains
so
Erben.
Ist es. Ich ja? bin ja sozusagen eine Art Switter, weil ich ja bei dir Dauergast bin und ich bin das Bindeglied. Aber wir sind tatsächlich beides heute, oder?
Ja, wir haben uns was Einzigartiges ausgedacht. Müssen wir das jetzt eigentlich patentieren lassen, die Idee, damit uns das keiner klaut?
Ich habe nicht das Gefühl, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist, ehrlich gesagt.
Ehrlich gesagt auch, dass ich schon diverse Podcasts gehört habe, die quasi auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht worden sind, weil die Protagonisten aus dem gleichen Stall kamen, ja. Aus unterschiedlichen Stellen.
Ja, weil das ist unser Plan. Wir veröffentlichen dieses Gespräch, diese Episode sowohl auf Popcorn Culture als auch auf Cobains Erben. Wir haben dann gesagt, nennen wir die Folge jetzt Cobains Popcorn oder was war die Alternative?
Popcorns
Erben, ja, genau.
Das ist auch nicht schlecht.
Genau, ist beides gut.
Ja, ich finde das richtig toll, dass wir das machen. Ich hatte ja gefragt, ob es euch recht wäre. Ich habe ja sowieso, ich weiß nicht, ob du es weißt, Manuel, aber ich habe ja neulich meinen Popcorn-Culture-Bewerbungstalk gemacht bei Cobains
genau.
Erben. Ja, da haben wir über 300 gesprochen. Und da habe ich zum Jay gesagt, oh, du bist jetzt bei Popcorn Culture. Okay, dann mache ich jetzt hier meinen Bewerbungstalk. Wenn er gut ist, darf ich vielleicht auch mal zu euch kommen. Und dann, jetzt ist es soweit.
Als wir, Manu und ich, darüber gesprochen hatten, dass wir ja noch eine Folge zu Rings of Power und House of the Dragon machen wollen, quasi nachdem die Serien jetzt ja durch sind, die ersten Staffeln von den beiden Serien, habe ich gesagt, ja, also eigentlich brauchen wir jetzt dazu frisches Blut, irgendwie einen frischen Eindruck. Und ich kenne da jemanden, der sich wirklich ins Zeug gelegt hat bei 300, um zu prahlen und zu protzen, was er alles weiß. Und zufällig weiß ich, dass der in der Tolkien-Welt mehr als firm ist und so, habe ich den Gofi dann gefragt. Also ich habe dich erst gefragt, Manu, und du hast gesagt, ja, warum nicht? Wir können da ruhig mal so ein dahergelaufenen,
so ein Hallo-Tri,
ja, so ein Tolkien-Typen irgendwie mal, so ein Nerd irgendwie ranholen. Und
also ich war sogar ein kleines bisschen begeisterter, als es deine Wiedergabe jetzt erkennen lässt. Also.
Okay, das ist schön. Weil da habe ich natürlich, ich habe sofort irgendwie gedacht, oh geil, wenn die beiden darüber reden, da möchte ich ja gerne mitreden. Ich habe sofort Lust bekommen, ne? Ja, deshalb freue ich mich, dass wir das machen können hier, Cobains Erben und Popcorn Culture gemeinsam.
Ja, ich finde das auch ganz schön, wenn es solche synergetischen Momente gibt und beide Formate setzen sich ja mit künstlerischen Themen auseinander und da passt das dann, finde ich, auch sehr, sehr gut. Für unsere Cobains ErbenhörerInnen könnte man vielleicht sagen, also wie gesagt, Manu und ich haben schon ein Gespräch quasi nach den ersten beiden Folgen der jeweiligen Serie dazu geführt. Also wenn euch das interessiert, ich nehme mal an, wir werden heute noch ein paar andere Dinge besprechen oder hauptsächlich andere Dinge besprechen, dann könntet ihr euch das irgendwann nochmal anhören. Es ist quasi der letzte Talk bei Popcorn Culture, oder Manu?
Genau, das ist die letzte Folge gewesen, da wussten wir noch gar nicht viel. Wir haben erst die ersten beiden Episoden im Kopf und Auge gehabt und jetzt schauen wir zurück auf die vollendete erste Staffel von Rings of Power und die vollendete erste Staffel von House of the Dragon, die ja eine Fortsetzung beziehungsweise eine Vorgeschichte eigentlich von Game of Thrones ist. Also jetzt sind die Serienfinale gelaufen und man kann die Staffeln mal in Gänze würdigen. Das wollen wir uns nicht
aber
nehmen lassen.
Das ist
lassen.
Übrigens, finde ich, spannend, weil das haben beide Serien ja gemein, ne? Dass sie im Grunde die Vorgeschichte von einer Geschichte sind, die wir alle kennen. Also, ne, also Herr der Ringe, jetzt Rings of Power, erzählt quasi, wie es zu den Ringen kommt und so weiter. Und House of the Dragon erzählt all das, was bei Game of Thrones immer mal angeklungen ist, wie diese Vorgeschichte eben aussieht, sozusagen. Also das finde ich ganz spannend. Und die haben die ja beide zeitgleich veröffentlicht. Also ähnliches Konzept. Von daher finde ich, und ist ja auch beides Fantasy, bietet sich das an, da ruhig auch ein bisschen vergleichend drüber nachzudenken. Also.
Wisst ihr eigentlich was über die Geschichte? Also haben die das bewusst gleichzeitig lanciert, diese beiden Serien, dass die sozusagen als Konkurrenten aufgetreten sind, oder war das reiner Zufall, dass man so zwei so eine Fantasy-Schwergewichte gleichzeitig als Serien verfolgen kann?
Ich weiß darüber jetzt nichts Konkretes, aber ich stelle mir vor, dass, keine Ahnung, Amazon gesagt hat, dann und dann kommt Rings of Power, und dann HBO gesagt hat, da müssen wir gegen anstinken. Oder so.
Das kann sein.
Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja. Also ich weiß, ich habe mir das auch ehrlich gesagt so zusammengereimt. Ich habe nie was Offizielles gelesen davon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist, weil die Serienstarts, die werden ja Monate oder sogar Jahre im Voraus angekündigt. Hm. Also Amazon hat ja vor 2 Jahren oder so haben sie angekündigt, dass sie am die Dreharbeiten beginnen und wann das ungefähr geplant ist. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die das synchronisiert haben, weil das die ganzen Streaming-Geschichten, das ist natürlich ein gnadenloser Verdrängungsmarkt. Und wenn Amazon mit Rings of Power kommt, dann natürlich in der Absicht, dass möglichst viele ein Amazon Prime-Abo lösen und möglicherweise umsteigen von anderen Plattformen. Mhm. Und das wollte sich dann HBO nicht gefallen lassen, oder Sky, bei uns läuft das ja auf Sky, gell? Mhm. Dann haben die das wahrscheinlich parallel lanciert, dass es keinen Grund gibt, abzuspringen. Und jetzt mit der Folge natürlich, dass ich jetzt einfach irgendwie 3 oder 4 Plattformen zurzeit abonniert habe und mich frage, wo das Geld eigentlich hingeht. Also das
stimmt,
Ja, wirklich. Ja. Disney Plus gibt es dann auch noch, und Netflix ist sowieso non-negotiable. Also geht dann schon langsam ins Geld. Warum fusionieren die eigentlich
und
nicht?
Und Apple gibt es ja auch noch. Ne?
Das stimmt.
Die nämlich auch zum Teil wirklich schöne Serien machen, muss man mal so sagen. Aber das ist, ja, also ich nehme an, da steht einfach handfester Markt. Konkurrenzkampf hinter so einer Entscheidung. Also.
Genau, aber die popkulturelle Bedeutung der beiden Serien ist ja schon wichtig. Also ich meine, die Tolkien'sche Welt begleitet uns schon lange. Die hat, als die Bücher rauskamen in den 70er Jahren, mal eine ganz große Phase gehabt, glaube ich. Und dann, als die Jackson-Filme rauskamen, war plötzlich das sozusagen das Fantasy Nonplusultra. Und die Tolkien ist ja ohnehin ein Vorbild für zahllose Fantasy-Autorinnen und Autoren und Computerspiele und so weiter, Comics und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie ein popkulturelles Schwergewicht. Und dann kam eben die Game of Thrones-Serie, erst die Bücher, dann die Serie. Und da hat niemand voraussehen können, dass die so ein großes Phänomen werden würden. Aber sind sie dann eben geworden, weil sie irgendwie, glaube ich, auch als eine Form von sinnvollem Kommentar gelesen wurden zu dem, was weltpolitisch so passiert ist. Man hat das schon irgendwie, glaube ich, auch wahrgenommen als ein Fantasy-Abbild der politischen Wirklichkeit, wie wir sie erleben. Und jetzt treten also beide Serien gleichzeitig nebeneinander an, und in den Social Media wird immer gesagt, was findest du besser? Findest du die besser oder findest du die besser? Nee, ich finde die besser. Und dann ging es so hin und her. Das war ja irgendwie richtig so wie, keine Ahnung, wie so ein großes Fußballderby oder so, ne, das ja zusätzlich nochmal einen gewissen Hype geschaffen hat irgendwie. Das stimmt.
Und doch darf man sagen, ohne Tolkien kein Game of Thrones oder kein Fantasy-Genre. Also der hat schon, sag jetzt mal, die Bresche geschlagen oder die Schneise gelegt, in der sich eigentlich alles bewegt, was unter Fantasy läuft heute. Ja. Und ich finde, was ich bemerkenswert finde, eben, ich würde auch sagen, das ist echt das Erscheinen der Herr der Ringe-Trilogie vor nunmehr, was sind das, 20 Jahren, das ist schon ein popkulturelles Großereignis gewesen. Ich finde es irgendwie verrückt, dass du bis heute Leute, die das damals gesehen haben, ich inklusive, irgendwie fast irgendwie verzaubert sind von diesem, von diesen Filmen, dass man bis heute in meinem Freundeskreis Herr der Ringe Nächte veranstaltet, irgendwie alle ein, zwei, drei Jahre kommt dann wieder irgendeiner auf die Idee, der hat gerade einen neuen Beamer gekauft in 4K oder so und sagt, jetzt müssen diese Extended Versions nochmal her, 10 Stunden, ein Haufen Popcorn und Bier und dann werden Leute eingeladen und man schlägt sich die Nacht um die Ohren, um eigentlich ein Stück weit nochmal zu erleben, wie sich das angefühlt hat, als die Filme erschienen sind. Ich weiß noch, ich bin da im Kino gewesen, ich glaube beim zweiten Teil, in einem riesigen Kino mit irgendwie 750 Plätzen, voll bis auf den letzten Sitz. Ich habe das selten so erlebt, diese elektrifizierte Atmosphäre, dieses spannungsgeladene, dann diese Battle of Helm's Deep, weißt du, das, meine Fresse, das war sowas von captivating, da hast du, da bist du tagelang fast nicht mehr rausgekommen, weißt du, das ist schon geil.
Man muss wirklich sagen, die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson sieht auch immer noch saugut aus und die funktioniert immer noch. Also 20 Jahre später kann man nicht sagen, die hätte Staub angesetzt oder die ist überholt oder das müsste man besser machen. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz starkes Ding, was der Mann abgeliefert hat. Mit dem Hobbit hatte ich dann eher ein bisschen Schwierigkeiten. Der war mir zu ausufernd und zu sehr auf irgendwelche Kinder- und Comedy-Elemente setzend und auch, der war auch nicht, also bei Herr der Ringe war die Balance ja so wunderbar, weil das war durchaus auch recht düster und sehr erwachsen eben. Und klar, dann gab es auch ein paar Jokes und so. Aber das war insgesamt, waren das sehr erwachsene Filme, fand ich. Und die Hobbit-Filme waren dann, die habe ich so durchgeeiert irgendwie, weil sie mich irgendwann genervt haben. Also klar, da gibt es tolle Szenen drin und Spektakel und so weiter. Ja. Und CGI ist fantastisch. Aber im Grunde fand ich das eher langweilig, weil das so kinderig war.
Das liegt daran, und das ist eigentlich ein ganz guter Kontrast zur Serie Rings of Power. Das liegt daran, dass Peter Jackson sich fast schon sklavisch an die Bücher gehalten hat. Und der Hobbit ist ein Kinderbuch.
Ja, aber der Hobbit ist doch nur ein ganz kurzes Buch. Also ich meine,
es ist ein ganz kurzes Buch. Und was Jackson dann bei den Hobbits gemacht hat, war erstens, ich will noch eine Trilogie.
Genau.
Ich habe schon eine, ich will zwei. Und zweitens hat er ganz, ganz viel mythologisches Material aus den Silmarillen, aus den Unfinished Tales und so weiter und so fort mit da reingenommen. Denn er konnte es nicht vertragen, dass der Hobbit diese Dinge nur andeutet. Man kann den Hobbit lesen und wenn man die ganze Geschichte kennt, die ganze Mythologie kennt, kann man überall kleine Glimpses, so ein bisschen aufscheinen sehen. Da taucht ein Schwert auf in der Trollhöhle. Und dann wird gesagt, dieses Schwert wurde in Gondolin geschmiedet. Und der kundige Leser weiß dann, oh, das ist Gondolin, wow. Die verborgene Stadt im ersten Zeitalter. Und da muss man aber nicht wissen. Wenn man die Geschichte, den Hobbit, so genießen möchte, muss man das nicht wissen. Man kann, wenn man will. Und Peter Jackson hat gesagt, nein, man muss. Und deshalb hat er alles in diese Filme reingeschmissen, was man reinschmeißen konnte. Hat Charaktere aus irgendwelchen anderen Universen, also aus anderen Zeitaltern oder so hervorgeholt, die da in der Geschichte eigentlich nichts zu suchen hatten und hat das Ding aufgeblasen bis zum Unkenntlichwerden. Und das hat der Geschichte leider nicht gut getan, weil es ist eigentlich eine schlichte, kleine Abenteuergeschichte innerhalb dieses Universums.
Und, ja. Also vielleicht zur Ehrenrettung, ich stimme mit euch überein, der Hobbit kann sich in fast keiner Weise mit dem Herrn der Ringe messen, außer eben im Blick auf CGI, also die Ästhetik und so haben sie an manchen Stellen echt sensationell hingekriegt. Ja. Ich finde, es hat ganz starke Szenen, nicht die ganzen Filme, aber es hat starke Szenen, zum Beispiel Benedict Cumberbatch als der Drache ist, finde ich, sensationell inszeniert. Ja. Die Gespräche auch mit dem Hobbit in diesem Zwergenreich, in diesem Goldschatz drin mit dem Drachen und so, das ist stark. Oder dann am Schluss the Battle of the Five Armies, wo dann die Zwerge schlussendlich sich doch entschließen, mit in den Krieg zu ziehen, und dann irgendwie das Pendel oder das Blatt sich nochmal wendet und so. Es gibt schon ein paar so auch Gänsehautmomente oder starke Momente, aber an vielen Stellen verspürt man die Sehnsucht nach diesem Netflix-Knopf der anderthalbfachen Geschwindigkeitswiedergabe oder so. Das.
Aber jetzt reden wir über die cineastische Vorgeschichte von Rings of Power. Aber eigentlich ist ja Rings of Power die Vorgeschichte dieser cineastischen Vorgeschichte, die wir gerade besprochen haben.
Ja.
Ich würde gerne an der Stelle anmerken für unsere HörerInnen, jetzt sind ja diese beiden Staffeln, dieser beiden Serien, die beiden ersten Staffeln durch, und wir wollen darüber reden, und es kann natürlich sein, dass wir irgendwelche Spoiler verraten. Das ist ja quasi fast nicht möglich, wenn man da intensiv drüber reden will. Wir haben uns überlegt...
Ja, ich hab's sogar fest vor.
Wir haben uns überlegt, dass wir quasi immer, also im Nachhinein, wenn wir dann beim Schneiden merken, okay, da kommt ein Spoiler gleich, da irgendwie eine Glocke oder eine Hupe oder irgendein akustisches Kennzeichen machen, so dass die Leute, die sagen, oh, das will ich nicht hören, dann, keine Ahnung, 20 Sekunden weiterspulen können.
Ich glaube, das wird so ein ganz fieser Alarm werden. Ich habe so verschiedene Alarmtöne bei mir auf der Festplatte. Ich glaube, die schneide ich da rein. Das wird so richtig so Fliegeralarm oder so. Vorsicht, Spoiler.
Ja, du kannst natürlich auch für leichte Spoiler machst du so einen leichten Alarm und dann für so.
Oh, jetzt wird's aber kompliziert.
Und dann für harte Spoiler so einen richtigen Donnerwetter irgendwie. Keine Ahnung. Nee, muss ja nicht. Also.
Ja. Das weißt du nicht, ob ich die Zeit finde, aber ich werde alles tun, liebe ZuhörerInnen, damit ihr einigermaßen spoilerfrei hier durchkommt. Ja. Es wird schwer, aber vielleicht kriegen wir es ja hin.
Genau.
Ja, am besten zieht ihr euch einfach die beiden Serien schon mal rein und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Ja, es ist eh so, ne?
Wird euch nichts verdorben.
Ich weiß eh nichts. Also ich würde so einen Podcast nicht hören, bevor ich die beiden Serien nicht gesehen habe. Also das würde ich nicht machen, weil ich einfach denken würde, okay, wenn man dann über eine ganze Staffel redet, da muss man ja Dinge verraten. Es geht ja gar nicht anders. Also, aber von daher, ihr seid gewarnt und werdet auch während der nächsten Stunde immer mal wieder gewarnt werden. Ja.
Genau.
Jetzt, wo fangen wir an? Hat jemand einen Vorschlag? Wollen wir bei Rings of Power starten und dann so Seitenblicke zu House of the Dragon machen?
Ja, können wir gerne machen. Vielleicht, mich würde zum Anfang interessieren, wie ihr denn beide Serien gefunden habt. Mal allgemein. Jeder sagt einfach mal 3 Minuten lang oder wie lange auch immer, was so seine Eindrücke sind. Das fände ich irgendwie gut. Goofy, fang du mal an.
Ja, bei mir war das tatsächlich gegenläufig. Ich habe beide Serien gleichzeitig geschaut. Wenn ich es hinbekommen habe, habe ich am Montag mit Erscheinen der Folge House of the Dragon geschaut und Freitag mit Erscheinen der Folge The Rings of Power. Und ich habe The Rings of Power mit größerer Erwartung geschaut, weil ich ein Tolkien-Fan bin. Schon seit ich habe nochmal versucht nachzurechnen, ich glaube, seit ich 14 bin. Jetzt bin ich bald 52. Also mich begleitet Tolkien schon echt eine lange Zeit. Und ich war sehr, sehr gespannt. Und ich war erst freudig überrascht, muss ich sagen. Während mich die dunklen politischen Intrigen bei House of the Dragon irgendwie zunehmend ein bisschen genervt haben, weil ich gedacht habe, wann brennt denn hier mal ein Schiff? Wann fliegt hier mal ein Drache? Ja. Wieso wird hier schon wieder intrigiert? Warum sind wir immer nur in King's Landing? Können wir nicht mal woanders hingehen? So, ne? Und dann hat sich das aber ein bisschen verändert, muss ich ehrlich sagen, denn mein Verdruss mit The Rings of Power wuchs dann doch ein bisschen, während ich die zunehmende Spannung bei House of the Dragon irgendwie mehr und mehr genossen habe und mehr gedacht habe. Also ich habe dann natürlich auch Sympathien aufgebaut zu gewissen Figuren und so und dann doch ins Mitfiebern kam. Wie wird dieses Gerangel um die Macht hier am Hof wohl, wer wird das für sich entscheiden? Und von daher hat es da so einen kleinen Shift unterwegs gegeben. Ja. So dass ich jetzt, glaube ich, am Ende für was House of the Dragon angeht, zu einem etwas positiveren Schluss komme. Mhm. Während ich bei Rings of Power meine Mühe habe, vor allen Dingen habe ich es euch eben gesagt, auf dieses Gespräch hier nochmal eine Woche vorbereitet. Ich habe mich nochmal ganz tief in die Tolkien'schen Bücher vertieft und komme wieder daraus hervor und denke, ey, was war das denn? Also. Was haben die denn da gemacht in der Serie? Vieles habe ich erst so gar nicht gemerkt. Und das ist überhaupt ein Phänomen, worüber wir vielleicht reden könnten. Kann man an der Serie trotzdem gefallen haben, auch wenn es vielleicht hier und da ganz schön stark abweicht von dem, was Tolkien sich mal ausgedacht hat. Ja, das ist also ganz interessant. Ich habe da wirklich ein zwiegespaltenes Verhältnis zu der Tolkien-Serie.
Manuel, wie war es für dich?
Ja, also meine Wahrnehmungen stehen damit nicht so ganz überein. Ich würde vielleicht sagen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Jay, unser letztes Gespräch auf Popcorn Culture hat sich ja auch schon auf diese beiden Serien bezogen. Und da habe ich ja auch gestanden, ich wollte The Rings of Power unbedingt gut finden. Also ich war fest entschlossen, das so richtig geil zu finden, weil ich habe mich ohne Scheiß jetzt, ich habe mich noch nie auf eine Serie so fett gefreut wie auf The Rings of Power. Als Amazon das angekündigt hat vor 2,5 Jahren, da war ich komplett aus dem Häuschen und habe das jetzt auch mit unserem Sohn zusammengeguckt und das war so ein ein Bonding Experience mit unserem Sohn und irgendwie ich wollte das echt gut finden und ich fand's auch stark, diese Welten, die da gezeichnet wurden, und ich fand es ästhetisch irgendwie einfach wunderschön auch und so, und habe gefunden, sie hat ein bisschen gelahmt am Anfang und angezogen, und ich habe eher mehr Freude gekriegt an der Serie im Verlauf der Folgen, und bei House of the Dragon ging es mir aber auch so, also das war bei mir jetzt nicht gegenläufig, sondern ich habe ehrlich gesagt am Anfang da auch gedacht, ja, es kommt nicht so richtig in die Gänge, ich habe Game of Thrones irgendwie engagierter erlebt oder im Kopf gehabt, so, hab gedacht, da ist hat die Handlung schneller Tiefe gewonnen und so, und fand es dann aber mit der Zeit dann doch auch immer spannender, immer besser. Ich habe allerdings den Zeitsprung ziemlich betrauert, weil ich habe da ein bisschen gefremdelt mit den neuen Darstellern.
Das ging mir auch so.
Ich finde zwar auch sehr stark, aber ich fand jetzt diese, wie heißt sie, Millie Alcock, die Rhaenyra als junge Frau spielt, die fand ich grandios. Und ich habe echt ein bisschen gefremdelt, als sie die dann ausgetauscht haben und andere auch.
Ich habe es nicht kapiert.
Das war für Storytelling nötig.
Ich habe es nicht kapiert. Ich habe gedacht, wer ist denn jetzt die? Ja. Wo sind wir denn? Ich habe zurückgespult. Was ist hier passiert? Ach so, ein Zeitsprung. Nein, das kann unmöglich dieselbe. Ich war richtig vor den Kopf geschlagen.
Ja, ich sag mal so, mir ging es so, dass ich mich auf beide Serien sehr gefreut habe. Herr der Ringe hat natürlich so, also nee, beide Serien hatten dieses Gefühl von, wir sind wieder im Herr der Ringe Land oder im Game of Thrones Land, so, ne, auch ästhetisch.
Ja.
Ich muss sagen, von Anfang an fand ich Game of Thrones überzeugender, The House of the Dragon, weil ich das vom gesamten, also was ich bei Herr der Ringe, ich finde auch, das hat am Anfang ein bisschen geschleppt und dann kam es langsam, aber so die Welt ist halt sehr bunt, Ne? Also es ist sehr, also es wird sehr deutlich gemacht, wir sind hier im Fantasy-Land. Und das ist ja auch schön, das will man auch irgendwie sehen, das stimmt schon.
Du meinst bei The Rings
genau,
of Power,
ne? By the Rings of Power, genau. Und aber ich finde so dieses, so dieser Effekt, der lässt dann irgendwie nach ein paar Folgen nach. Und dann will ich irgendwie interessante Charaktere haben und will irgendwie Konflikte und spannende Sachen sehen. Und das hat, finde ich, House of the Dragon von Anfang an besser gemacht. Ich finde, dort ist auch die Ästhetik sensationell. Also die Drachen sehen unfassbar gut aus. Und die ganzen also Drehorte, die Schlösser und die Berge und die Beach und so weiter, das ist alles wirklich total opulent in Szene gesetzt und sehr mit ganz ganz viel Liebe zum Detail. Also muss man einfach sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch auch diese Making-ofs angeschaut habt zu House of the Dragon. Das ist unfassbar, was die da gemacht haben. Aber wie gesagt, auch bei Herr der Ringe ist die Optik natürlich schön. Also bei Rings of Power meine ich. Sorry, ich sage immer Herr der Ringe, weil das für mich das Synonym ist. Aber ich finde, das ist dann so ein bisschen, also von den Figuren her bleibt das an der Oberfläche. Ich habe echt ganz lang gebraucht, bis ich angefangen habe, mit der Galadriel mitzufiebern. Also dass die mich interessiert hat. So, und bei Rings of Power sind die Charaktere einfach intensiver und eben da dreht sich immer mal was und du weißt nicht so genau, auf wessen Seite bin ich gerade und so, aber das ist einfach sehr, sehr dicht, so wie es auch schon bei Game of Thrones war. Spannend finde ich halt, im Grunde sind das beides Serien, also beide Staffeln sind eigentlich, wie soll ich das sagen? Eigentlich geht's jetzt erst los. Also
beides sind Staffeln,
wo du sagst, okay, jetzt wurde mir die Geschichte erzählt bis zu dem Punkt, wo es interessant wird. Und jetzt warten wir. Also
das stimmt.
Genau, also es ist so wie so ein Anschub. Und das machen die auch durchaus gut. Also ich fand Rings of Power auch durchaus gut, so, ne? Aber es hat mich nicht so gepackt wie House of the Dragon. Ja,
ich finde ein Unterschied oder eine Differenz zwischen den beiden Serien liegt vielleicht schon darin, dass The Rings of Power noch angestrengter versucht, irgendwo so bedeutungsschwanger zu sein oder es noch angestrengter versucht, auch in den Dialogen irgendwie alles so gewichtig erscheinen zu lassen. Und dann gibt es keine, dann geht so die Leichtigkeit verloren und es gibt auch so gekünstelte Dialoge, wo man denkt, ja, aber so spricht man doch, egal Fantasy hin oder her, so spricht man doch nicht miteinander oder nicht jeder Austausch zwischen den Protagonisten muss doch immer irgendwie noch poetische Kraft haben oder so, wenn da die Elben und die Zwerge und so, da gibt's kaum eine casual conversation. Es ist alles immer so aufgeladen. Mir ist dann in den Sinn gekommen, das gibt's übrigens bei Herr der Ringe, gibt's auch solche Szenen, bei allem Lob für diese Filme, aber es gibt doch so diese, das ist mir beim ersten Mal schauen schon aufgefallen, ich glaube im ersten Teil oder so, wo da die Gefährten oder einige der Gefährten, Gimli und der Legolas und ich weiß nicht, ob Gandalf noch dabei sind auf dem Pferd unterwegs und dann reiten sie so in einem Sautempo durchs Land und dann plötzlich wird ein Stopp gerissen, Legolas hält an, blickt über seine Schulter in den tiefroten Himmel und sagt, heute Abend wurde Blut vergossen und dann reiten sie weiter und du denkst, irgendwie hat hier einer auf den Kopf gehauen oder was ist das? Die halten da an und er guckt in die Sonne und heute wurde Blut vergossen und weiter geht's. Weißt du, denkst, ja, was ist mit euch? Und so diese Art von pathetischen Momenten hat es da, finde ich, bei Rings of Power ein bisschen zu viel.
Ich finde halt bei Rings of Power ist das halt quasi fast durchgängig. bei Herr der Ringe ist es immer mal so, ne? Mir kommen auch so ein paar Sätze in, so sehr pathetische Sätze in den Sinn. Da ist es gesetzter sozusagen, aber Rings of Power geht quasi fast durchgängig durch und das macht mich wahnsinnig, wenn die Leute.
Ja, das ist in den Herr der Ringe-Filmen dann der Fall, wenn die Elben auftreten. Mhm. Und das ist nämlich genau das konzeptionelle Problem, was jemand hat, der diese Geschichte nacherzählen will. Die sind ja so ein bisschen. Die sind sehr innerweltlich, aber die sind immer so ein bisschen auch über allem drüber. Und die reden. Ja. Die sind ja alle Jahrtausende alt, das genau. Muss man sich ja mal vorstellen. Also die Galadriel ist in der Zeit, in der die Geschichte spielt, Jahrtausende alt. Und der Elrond auch. Ja. Und der Gil-galad auch, der Hochkönig der Elben und so. Die sind alle mega alt. Das heißt, die Sprache in den Büchern ist manchmal auch leicht anachronistisch, weil ich meine, das sind immerhin Leute, die es auch schon vor ein paar tausend Jahren gegeben hat. Die reden ein bisschen komisch, ne?
Ja.
Und das hat sowohl der Jackson als jetzt auch die Serie gemacht, und das hat mich ja schon auch in den Jackson-Filmen fürchterlich genervt, dass die immer so ein bisschen wie 10 Zentimeter über den Boden geschwebt sind. Also wenn der Elrond spricht in Bruchtal, dann muss da das Schwert geschmiedet werden. Und dann kommt da diese Prozession durch den Wald, ne? Weil die Arwen, der überlegt jetzt, ob sie zum Schiff läuft oder nicht. Und dann geht sie doch zu ihrem geliebten Aragorn. Aber die ganzen Elben wollen zu den Grauhäfen, grauen Antworten gehen. Und alles ist plötzlich ein Weichzeichner.
Ja, genau.
Und du denkst, ey, hallo, das ist doch immer noch die Welt hier. Ihr könnt doch nicht alle schweben. Ne? Und das ist, aber zum Glück in den Jackson-Filmen war es halt so, dass die nicht ständig aufgetreten sind. Ja. Ganz viel, da waren auch ganz viel Zwerge und Menschen. Bei Zwergen ist ja sowieso immer easy, weil die sind immer lustig und so, ne? Und Hobbits ja eh. Aber und das ist ja auch hier bei den Harfoots, den Haarfüßen, die sind ja auch immer lustig und fast ein bisschen, finde ich, ein bisschen auch Bauerntheater lustig, manchmal so ein bisschen so, haha, hoho. Ne? Da wird es versucht, so ganz doll auf die Erde runterzuholen. Und wenn die Elben kommen, muss es immer alles ein bisschen schweben. Und das nervt halt. Ja. Und es müsste nicht so sein, finde ich. Denn die politischen Intrigen und die Schlachten, die Niederlagen, die zum Beispiel im Silmarillion erzählt werden aus dem ersten Zeitalter, haben stellenweise Game of Thrones Qualität. Es ist schon wirklich harter Stoff auch. Ne? Ja. Es gibt quasi keinen Sex. Ich würde gerne mal irgendeine Tolkien-Verfilmung mit Sexualität drin sehen. Aber die gibt es in den Büchern auch nicht. Ja. Aber es gibt Intrigen und Verrat und fürchterliche Todesarten, die da gestorben werden. Das hätte man theoretisch so erzählen können.
Ja.
Haben sie aber nicht gemacht. Und das nervt mich auch bei dieser Serie, weil immer alles glänzen muss, wenn die Elben auftreten.
Genau.
Das ist anstrengend. Ja.
Aber Goofy, du bist ja hier wahrscheinlich derjenige von uns, der die Tolkien-Welt am besten kennt, also auch von der literarischen Vorlage. Ich habe die drei Herr-der-Ringe-Bücher gelesen und sonst nichts. Ne? Und das ist auch schon, keine Ahnung, 20 Jahre her, also lange. Yeah. Und vielleicht, wie nah ist die Serie denn eigentlich an den Büchern? Also
das ist ganz interessant. Die Serienmacher lassen an vielen verschiedenen Stellen durchblicken, dass sie die Tolkien'sche Welt haargenau kennen. Es gibt verschiedene Hinweise, die dem kundigen Zuschauer zeigen, hey, wir kennen das alles, ne? Hab dich mal nicht so. Aber dann halten sie sich nicht dran.
Aha.
Dann nehmen sie das Material und machen es eigentlich wie bei Superheldenverfilmung oder so. Sie erzählen den Mythos neu. Mhm. Sie haben hier zum Beispiel das Problem, dass sie eigentlich die Handlung, die wir in der ersten Serie gesehen haben, in der ersten Staffel gesehen haben, umspannen eigentlich mehrere tausend Jahre.
Echt?
Also ja, also bis von dem Moment, wo die Ringe geschmiedet werden, bis zu dem Moment, wo die Miriel mit also auf Numenor wieder zufährt und überall die schwarzen Fahnen hängen und die ja einerseits den Tod ihres Vaters Tar-Palantir signalisieren sollen, aber man auch schon ahnt, dieser Pharason, dieser Typ da, dieser ganz schmierige Politikertyp, der führt da Böses im Schilde. Hm. Zwischen diesen beiden Momenten liegen eigentlich 1600 Echt? Jahre. Ja.
Krass.
Und das ist halt schon schräg. Also das Material sozusagen wurde hergenommen und es wurde, wenn man so will, eine neue Geschichte erzählt.
Na gut, aber das wie willst du es anders machen, ja. Weil die Menschen genau. werden ja nun mal nicht so alt. Und Numenor.
Und wie will man eine, wie will man eine Handlung erzählen, die über so lange Zeit sich umspannt? Ja, genau, die haben eben sich entschlossen, Galadriel zur Hauptfigur zu machen. Ja. Und aus ihr so eine Jeanne d'Arc zu machen, so eine Kriegerin für das Gute. Immer wehendes Haar, aber blinkende Rüstung, ne? Das kennt man ja.
Genau.
Und die kämpft jetzt also gegen den Sauron und das ist nicht aus den Büchern. Die Galadriel ist eine Elbenprinzessin, die schon auch dann irgendwann den Kampf gegen Sauron aufnimmt, weil sie merkt, das Böse rottet sich zusammen. Aber die Chronologie ist eine völlig andere. Das wäre. Mhm. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich habe das einfach mal so kurz in Stichpunkten aufgeschrieben. Also ich ratte das mal runter. Ich habe mir ein paar Daten aufgeschrieben. Nur so, ihr werdet das gleich alles wieder vergessen, aber dann kriegt ihr einen kleinen Überblick.
Ja, bitte, bitte.
Ja, wie es eigentlich gewesen wäre.
Ja.
Also wir befinden uns im zweiten Zeitalter. Das Silmarillion, von dem ich gerade gesprochen habe, dieses Buch, das erzählt das erste Zeitalter. Mhm. So, das erste Zeitalter endet damit, das wird in der Serie auch erzählt, dass Morgoth, dieser böse Feind, dieser böse Gott eigentlich, besiegt wird. Mhm. Und seine rechte Hand, sein Adjutant sozusagen, ist der Zauberer Sauron. So, im Jahr 500 des zweiten Zeitalters entscheidet Sauron sich, doch böse zu sein. Er hat einen Moment, wo er einhält, also um ihn ist alles kaputt gegangen und der muss sich entscheiden, gehe ich jetzt zu den Göttern, also diesen Valar, nach Valarion zurück und stelle mich dem und empfange meine gerechte Strafe oder nicht? Und er sagt sich, nö, diese Demütigung tue ich mir nicht an, ich bleibe in Mittelerde. Und dann entscheidet er sich also, seine Sachen weiterzutreiben. Dann bemerkt er, wie die Menschen stärker werden. Das ist so etwa um das Jahr 1000 herum. Und das sind die Numenora, die also immer mächtiger werden. Und vor denen hat er am meisten Angst. Mhm. Mehr noch als vor den Elben. Und dann entschließt er sich im Jahr 1200, die elbischen Schmiede zu verführen. Celebrimbor, der Typ, der dann die drei Ringe schmiedet. Der schleimt er sich ein. Er erscheint in einer ganz angenehmen Figur, in einer ganz angenehmen Gestalt. Er nennt sich Anatar, das heißt der Geber von Geschenken. Mhm. Und man weiß nicht, dass es Sauron ist. Nur die Weisen ahnen, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Aber die Elbenschmiede sind begeistert, weil er über Kenntnisse verfügt, die sie nicht haben.
Aber eine entsprechende Szene haben wir ja quasi jetzt auch in der Serie.
Im Prinzip schon, ne? Ja. Also, ja, genau. Ja, genau. Er erkennt Ähnlichkeiten wieder, genau. Aber er taucht eben nicht als so ein abgerissener Halbkönig auf, von dem niemand weiß, wo der herkommt und der, hey, zufällig schmieden kann, sondern hier dieser Sauron Anatar-Charakter ist ein Weiser, der von sich selbst sogar sagt, die Valar hätten ihn geschickt, ne? Also die Götter. Ja. Und die ihm das glauben wollen, glauben ihm das sogar. Und so verführt er die elbischen Schmiede, die Ringe zu schmieden. Und erst entstehen die 9 und danach die 7. Und ihr erinnert euch, Herr der Ringe, 9 Ringe für die Menschen. Die werden dann zu den Nazgul, 7 Ringe für die Zwerge, weil 7 immer Zwerge, ne? 7 Zwerge, ist ja klar, also 7 Ringe, immer Zwerge. Und die schmieden die und alle sagen, hey, wow, wir haben Ringe der Macht geschaffen. Eigentlich passiert das ganz, ganz früh in der Handlung. Mhm. Und dann schmieden sie 3 Ringe für die Elben ohne seine Hilfe. Der Celebrimbor ist nämlich ein ganz großartiger Schmied. Und zu dieser Zeit hat Sauron bereits Mordor bezogen, hat diesen Berg des Verhängnisses da wieder aktiviert und schmiedet da den einen Ring. Mount Doom, als dieser eine Ring, der alle knechten soll, als der geschmiedet wird und er ihn sich aufzieht, merken die Elben, ach du Schande, hier ist eine böse Macht am Werk und die ziehen alle ihre Ringe wieder ab. Aha. Und fassen die nicht mehr an. Und daraufhin ist der Sauron böse, weil er weiß, sein Plan ist, hat nicht funktioniert. Und es kommt zum Krieg. Jetzt erst kommt es überhaupt zum Krieg mit Sauron.
Ah, okay.
Der hat vorher gar nicht stattgefunden. Und das ist im Jahr 1590, 1600. Und er gewinnt den Krieg beinahe, weil die Elben ihm nicht widerstehen können. Und dann greift Numenor an, also die große Seemacht, diese Menschen in ihren tollen Schiffen, die wir da kennengelernt haben, und drehen den Krieg. Und im Jahr 1700 muss der Sauron fliehen, muss sich zurückziehen und sich in seine Mordor einbunkern und sich überlegen, wie er weitermacht. Seine ganze Streitmacht ist im Prinzip aufgerieben worden in diesem Krieg. Und dann entschließt er sich, ab diesem Zeitpunkt die Menschen zu verführen. Und in Numenor ist die Stimmung mittlerweile gekippt. Wir merken das in der Szene. Es gibt da die, die noch Elbisch sprechen wollen, aber das wird, die werden gar nicht wohl gelitten. Der Elendil zum Beispiel ist einer der Elbenfreunde. Die bringen ja in der Serie die Galadriel nach Numenor und alle sagen, eine Elbe. Genau. So, ne? Und das gibt so ein bisschen die Stimmung wieder. Die Menschen wenden sich von den Elben ab, weil sie darüber zornig sind, dass Elben ewig leben dürfen und Menschen sterben müssen. Mhm. Und sie suchen nach dem Rezept, wie auch sie ewig leben können, und nehmen die Elben irgendwie als Konkurrenten und Feinde wahr. Und an dieser Ar-Pharason, der da auch auftritt, dieser schmierige Politiker, wird der letzte und mächtigste König von Numenor. Der usurpiert also den Thron. Die Miriel hätte eigentlich ihren Vater die Nachfolge antreten sollen, der Tar-Palantir, der da oben liegt in diesem Turm, weißhaarig und halbtot.
Genau.
Und der Pharason entreißt ihr die Macht und ernennt sich zum König der Numenora und greift Mittelerde und Sauron an, weil Sauron ist mittlerweile zu einer großen Macht geworden und der Pharason sagt, ich bin der König der Welt. Sauron sagt mittlerweile, nein, ich bin der König der Welt, und der Pharason sagt, nein, ich bin der König der Welt. Und dann kommt es zum Krieg. Sauron wird unterworfen, gefangen genommen und nach Numenor verschleppt. Und dort schafft er es, alle Menschen zu verführen und Numenor in den Untergang zu treiben. Und das findet statt im Jahr 3441. Nee, gar nicht wahr. 3319. Also die Ringe wurden geschmiedet im Jahr 1500. Ja. Und Numenor geht unter im Jahr 3319. Das ist also verdammt viel Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich daraus eine schöne Serie?
Ja, das geht ja gar nicht.
Prime. Das ist ja verdammt schwer, ne?
Also von daher kann ich das denen schon verzeihen, dass sie das eindampfen und angleichen und in meinetwegen 50 Jahre stecken, Handlung oder 20 oder 10 oder 3, keine Ahnung. Ne?
Es kommt noch ein erschwerendes Moment hinzu, das habe ich zufällig gelesen in einer Zeitungsmeldung von 2019, denn Amazon musste die Rechte kaufen. Und zwar vom Tolkien Estate, heißt es, glaube ich. Eine rechtliche Institution, die Rechte der Geschichte verkauft. Und sie haben nur die Rechte am zweiten Zeitalter erworben.
Okay.
Aber nicht die Rechte vom ersten Zeitalter. Sie dürfen also Inhalte, weißt du das, Manuel? Also sie dürfen Inhalte des ersten Zeitalters nur erwähnen, sofern sie das nicht vermeiden können, sozusagen.
Das wollte ich eben einwerfen, vorhin, die haben weder, also das ist ja verrückt, weil die haben, glaube ich, 200 Millionen für die Rechte gezahlt und haben aber die Rechte von Silmarillion und von den Chroniken haben sie gar nicht gekriegt. Also dürfen die quasi alles, was da im ersten Zeitalter geschieht, dürfen die eigentlich gar nicht, dürfen die gar nicht erwähnen. Das setzt natürlich schon sehr enge Grenzen der Geschichte. Deshalb haben sie quasi die Lücken gefüllt und mussten irgendwie mit einer alternativen Handlung dann aufwarten, weil sie die ganzen Figuren und Ereignisse gar nicht erwähnen durften. Also es ist eigentlich ein bisschen verrückt, wenn man so viel Geld ausgibt für Rechte und für eine Serie und dann eigentlich die wesentlichen Erzählstücke gar nicht verwursten darf.
Vor allen Dingen große zusammenhängende Erzählung dann so zu parzellieren, so, ne? Also ihr dürft dahin, aber weiter dürft ihr nicht. Und alles, was jenseits ist, das dürft ihr benutzen. Wie will man so mit Geschichten umgehen?
Ja,
das ist
Wahnsinn.
Aber jetzt, wo du als Experte in der Runde bist, muss ich eine Frage noch loswerden, die hat sich für mich irgendwie nicht geklärt, weil da ist doch dieser Sohn dieses großen Seefahrers, und der Sohn heißt ja Isildur. Und Isildur ist doch derjenige, der Sauron den Ring abschlägt, zu Beginn der Herr der Ringe-Trilogie, aber das geht ja chronologisch gar nicht auf, oder? Oder ist das, also...
Doch, das ist der.
Ich meine, das ist ja ein Mensch, das heißt, der wird ja nicht tausende von Jahren alt. Also müsste quasi kurz nach der Handlung der ersten Staffel müssten eigentlich dann der erste Vorstoß gegen Sauron erfolgen.
Ja, das stimmt. Erstens, die Numenora werden zumindest ein paar Jahrhunderte alt. Also sie haben schon eine deutlich größere Lebensspanne als die normalen Menschen, auch die Menschen in Mittelerde. Also immerhin so ein paar Jahrhunderte können sie überbrücken. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Elendil, der Vater von Isildur,
ja,
und der König Gil-galad, der immer so tragend spricht mit den langen schwarzen Haaren, die beiden formen tatsächlich später die Allianz zwischen Menschen und Elben, die dann Sauron das erste Mal angreifen und wo dem Sauron der Ring von der Hand geschlagen wird. Und die beiden, also die kommt tatsächlich auch in den Film, den Jackson-Film, ganz in dem Prolog vor. Wo der wird.
Aber der Prolog ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 50 Jahre, bevor die Herr-der-Ringe-Handlung einsetzt, spielt der ja nicht, sondern der spielt ja, keine Ahnung, 100, ja. 500.000 auch Jahre davor. Also von daher ist das nicht unbedingt.
Stimmt.
Ist das kein Problem, würde ich sagen.
Das stimmt. Aber das ist tatsächlich Bindeglied zwischen dem, was man aus den Filmen schon kennt und dem, was man jetzt in der Serie. Und Isildur taucht da als junger Mann auf und das ist tatsächlich der Mann, der es dann nicht schafft, den Ring in das Feuer des Schicksalsberges zu werfen, sondern den Ring für sich behält und deshalb dann stirbt und so bleibt der Ring in der Welt und so weiter und so fort.
Aber sag mal, darf ich mal ganz, ganz kurz einen Schwenk zu House of the Dragon machen?
Ja, klar.
Weil jetzt auch, was du jetzt so erzählt hast und auch, was wir, finde ich, in der Rings of Power-Serie gesehen haben, das sind immer so diese, das ganz Böse, der rottet sich zusammen und schafft seine unterirdische Armee der Orks, die da irgendwelche Gänge bauen, um das alles zu unterlaufen. Aber das sind immer so das ist quasi auf dem Level Hitler und Putin und Stalin irgendwie so. Also so die ganz, ganz großen Bösen, aber du kriegst von denen eigentlich auch nichts mit. Du weißt nicht, warum ist der so und was hat er eigentlich für Ideen und keine Ahnung, küsst er seine Kinder oder nicht? Also du weißt nichts. Anders bei House of the Dragon, da hast du halt ganz, ich sag mal, normale, im wahrsten Sinne des Wortes, hausgemachte Konflikte. Ne? Da ist jemand, der König wurde und eigentlich ist er ja nicht der Sohn des alten Königs, sondern nur der Neffe oder was. Und die Tochter hat es nicht bekommen. Und natürlich erfahren wir, okay, Frauen werden keine Könige. Aber dann ernennt dieser König dann eben seine Tochter zu seinem Nachfolger, wo alle sagen, na, das geht aber nicht und so weiter. Und dann gibt's diese... Und dann gibt's ihre Freundin, die quasi von ihrem Vater, dem jetzigen König, quasi zugeschachert wird und dann letzten Endes dessen Frau werden muss. Und du merkst, das sind Schicksale, die hat sich keiner von den Handelnden ausgesucht, aber die führen immer neue Entscheidungen nach sich, die dann irgendwelche Fässer zum Überlaufen bringen oder die dazu führen, dass Animositäten wachsen und dass sich Leute übergangen fühlen oder verraten fühlen und so weiter. Und daraus entsteht dann sozusagen diese brodelnde Situation, wo es am Ende jetzt der ersten Staffel dann eben quasi, zumindest so habe ich es verstanden, jetzt musst du wahrscheinlich gleich einen Spoiler setzen, der kleine süße Prinz quasi von dem Drachen
ist der Halbbruder? Ich habe das immer nie ganz verstanden, wo diese beiden schrecklichen Knaben hergekommen sind.
Genau, aber auf jeden Fall quasi, also, und man merkt, der wollte den nicht töten, aber es kommt dazu. Ja. Und du weißt, das ist jetzt das Ding, was das Pulverfass zum Explodieren bringen wird. Und so das.
Ja, und ich habe so das gefeiert. Ich fand diese Szene so fantastisch.
Unfassbar gut.
Wie dieser riesengroße Drache, diesen irgendwie ja eigentlich auch großen, aber dann im Vergleich doch ganz schön kleinen Drachen, einfach mit einem Haps zerstört.
Ja.
Und das Gesicht und so von diesem ewig,
vom,
Ja, das war ja unglaublich. Ja. Und dann, und das Gesicht von diesem fiesen jungen Mann, den man schon hasst, wenn man ihn nur sieht, der ja eigentlich immer nur kalt lächelt und plötzlich entgleitet sogar dem das Lächeln und er denkt, oh shit, ich glaube, ich habe gerade den dritten Weltkrieg angefangen.
Ja, genau.
Und, und ich denke so, jetzt will ich die nächste Folge sehen. Genau. Und dann ist die Staffel zu Ende. Das hat mich richtig gepackt, muss ich sagen.
Also, aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist alles aber ganz lange vorbereitet. Also die Animosität, die Konflikte, der hat ja das Auge ausgestochen bekommen und so weiter. Ne? Und ich finde sozusagen, ich finde das wesentlich nachvollziehbarer und auch in dem Sinne spannender, weil es um echte Dinge geht, um nicht geliebt sein, zur Seite gestoßen worden, ewig der Zweite und so weiter und so fort. Also, und das, ich weiß nicht, also ich finde das bei Herr der Ringe, nervt mich das, dass es quasi um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse geht, aber du kannst diesen Kampf überhaupt nicht nachvollziehen. Also, was soll der denn? Also, warum ist der Sauron denn so böse? Also, was soll das alles? Weißt du, was ich meine? Also, das überzeugt mich nicht.
Ja, ich gebe dir recht, es ist wirklich eine völlig andere Art des Storytellings, die bei House of the Dragon Leute schon sehr viel näher zu Hause trifft, also closer to home irgendwie. Also weißt du, dass man das Gefühl hat, diese Eifersucht, diese Ränkespiele, dann auch der König, der da übrigens, finde ich jetzt mit großem Abstand, der absolute Höhepunkt und die besten Szenen der ganzen Staffel, der König, der langsam stirbt. So. Da muss ich sagen, da habe ich also auch den Hut gezogen. Das ist, wie die das dargestellt haben, der in dem Sterbebett quasi völlig entstellt, sieht ja fürchterlich aus und dann macht er sich nochmal auf und geht dann durch den Thronsaal auf den eisernen Thron zu und schleppt sich da Schritt für Schritt auf diesen Thron zu. Und da haben die doch irgendwie auf Twitter hat das getrendet oder so, da haben die gesagt, ein alter sterbender König stiehlt allen CGI-Effekten von Amazon die Show und so. Und das habe ich schon auch so empfunden. Das ist, also die haben das ja irgendwie, der braucht da 5 Minuten, bis er bei diesem verdammten Thron ist.
Und die gehen die 5 Minuten.
Und es ist einfach eine knisternde Atmosphäre. Die haben das derart brillant irgendwie umgesetzt, wie du mit diesem leidenden, sterbenden König irgendwie mitfühlst. Ja. Also das ist schon ganz groß. Das ist, und irgendwie geht dir das einfach näher als diese schwülstigen Gespräche zwischen Elben und Menschen und Zwergen oder so. Irgendwie, es ist einfach weiter weg. Es ist so in einer aufpolierten, fantastischen Welt bei The Rings of Power und bei Game of Thrones hat man so das Gefühl, streich die Drachen und du bist im Mittelalter, oder?
Das stimmt, total.
Und den einen Gedanken noch, also ich finde sozusagen bei House of the Dragon kriegst du erzählt, oder würdest du erzählt kriegen, wie Sauron zu Sauron wurde, warum, was da passiert ist, dass er dann irgendwann zu dieser Figur wird, die jetzt ganz böse ist und die vernichtet werden muss. Aber das kriegst du bei Rings of Power eben nicht. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich würde gerne versuchen, das kurz zu erklären, woran das liegen mag. Denn es ist ja auffällig, dass das bei dem Herrn der Ringe, also die Geschichte dem Herrn der Ringe, nicht der Fall ist, weil wir da einzelne Figuren durch die Story begleiten. Also Frodo muss sich entscheiden, ob er den Ring nimmt oder nicht.
Genau.
Dann geht er los als ein ganz kleiner Hobbit in diese gefährliche Welt mit diesem fürchterlichen Ring. Und sofort geht es darum, dass er sein Leben verteidigen muss. Und dann ist die Frage, wer bringt jetzt diesen Ring da zu dem Schicksalsberg und so weiter. Wir folgen Einzelschicksalen in der Geschichte. Und zwar, weil die Geschichte von Anfang an so angelegt ist. Die wurde so erzählt. Mhm. Die Ereignisse, die in der Serie geschildert werden, sind eigentlich global politische, historische Ereignisse. Mhm. Das ist eigentlich die Geschichte einer Welt, eben wie gesagt, über viele Jahrtausende. Und es sind sozusagen immer so die Global Player, die da begleitet werden. Und es werden da eben Konflikte geschildert, wie meinetwegen der, also im Vergleich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wie ist es dazu gekommen? Warum greift der Putin an? Was will er denn? Was macht der Zelensky? Das ist eigentlich ein bisschen vergleichbar, ne? Genau. Dieser Fernsehdarsteller, der jetzt vor der Kamera sitzt und wir halten durch, Slava Ukraina und so. Im Prinzip ist das, sind das die Nachrichten aus Mittelerde als Story verpackt. Und ja. Das heißt, man bleibt immer, es sind sehr, sehr große Bewegungen, denen die Geschichte folgt. Und es ist wahnsinnig schwer, sich damit persönlich zu identifizieren. Und die Filmmacher haben das versucht zu lösen. Ich denke, die waren sich der Problematik bewusst. Deshalb haben sie eigentlich eine neue Galadriel erfunden. Mhm. Mit einem neuen Konflikt, mhm. die überhaupt nicht Tolkienisch ist. Mhm. Der Finrod Felagund, ihr Bruder, wurde nicht von, doch, er wurde von einem Werwolf von Sauron getötet, das stimmt, aber er ist nicht im Krieg gegen Morgoth oder Sauron gefallen. Und Galadriel hat nie in den Tolkien-Büchern dann so eine, den Wunsch, ihren Bruder zu rächen und das Böse zu bekämpfen, sondern sie ist einfach darin aufgenommen in dem ganzen globalen Konflikt, ne? Aber hier wird eben eine neue Galadriel, eine jüngere Galadriel erfunden mit einem persönlichen Motiv. Nein, ich möchte nicht nach Valinor. Ich muss noch hier bleiben. Der Sauron ist noch nicht tot. Und
genau.
Viele dieser Motivstränge findet man tatsächlich in der Literatur, stellenweise auch ganz versteckt. Und das sind diese Glimpses, von denen ich gesprochen habe, wo die Serienmacher zum Beispiel Leuten wie mir sagen, ja, ja, Goofy, das wissen wir schon alles. Ja, die war anders, aber wir wissen eigentlich schon den richtigen Shit, ne? Mhm. Aber dann müssen sie eben doch eine eigene Geschichte erzählen, damit man eben das doch hat, dass man eben doch mit einer Figur mitgehen kann und sagen kann, na, hoffentlich schafft die Galadriel das mal irgendwann ihren Bruder zu rächen. Das ist aber ja ganz schön schwer. So, ne? Aber ich finde, ich gebe euch recht, es gelingt nicht. Es will einfach nicht wirklich gelingen.
Oder es bleibt irgendwie oberflächlich. Ich finde ja, die Serie durchaus hat ihren Reiz, man kann das so gucken, aber es ist mehr so Popcorn gucken. Aber ich gucke die nicht mit viel innerem Engagement, muss ich zugeben. Also
Also ich
du musst dich jetzt ein bisschen verteidigen. Du musst jetzt ein bisschen verteidigen. Du hast gesagt, du magst die Serie.
Ja, ich glaube, insgesamt finde ich sie besser, als ihr beide sie beurteilen würdet, die Serie Rings of Power. Aber ich pflichte euch schon bei, das sind wirklich die Schwächen im Storytelling. Was ich einfach liebe, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber was ich liebe bei der Serie, auch wenn sie sehr verträumt und manchmal kitschig ist, ist halt diese Ästhetik. Ich finde das einfach, ich irgendwie verliebt ich mich gerne in diesen Numenorschen mit Wasserfällen und riesenhaften in Stein gehauenen Statuen und diese Sonne, die sich da im Hafen spiegelt und so. Irgendwie, ich schaue das einfach gerne. Also da könnte ich sogar ein Standbild noch eine Zeit lang anschauen. So,
ich habe dafür auch einen gewissen Sinn, weil man erkennt ja das auch wieder. Ihr erinnert euch aus den Jackson-Filmen, wenn sie den großen Fluss runterfahren mit den Booten, den Anduin. Ja. Da stehen dann ja irgendwann diese riesigen Figuren, diese Statuen und machen diese Stoppzeichen mit den Händen. Und solche Figuren finden sich ja in Numenor jetzt wieder in der Serie. Ja. Das ist, gibt es ein kleiner Wiedererkennungsding, ne? Ah, und das stimmt ja, das ist ja die Kultur, wo die herkommen. Also Gondor ist ja numenorische Kultur. Das ist also eine bewusste Anspielung, um zu sagen, der Aragorn ist ein Nachfahre der numenorischen Könige.
Ah, okay. Ah,
das sind die sogenannten Dunedain. Und der Aragorn und seine Leute, die dann bei Helm's Klamm in dem Krieg eingreifen, mithelfen und so, das sind Nachfahren der alten Numenorer. Und da ist die halt in ihrer Blüte. Da erlebt man die jetzt in der Serie in ihrer Blüte.
Genau.
Und das hat mich auch begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Galadriel und der Halbrand fahren mit dem Schiff, mit dem Elendil in den Hafen ein und ich denke, ey, endlich sehe ich mal Numenor. Ne?
Geil.
Kenne ich nur aus Büchern bisher. Ja. Endlich habe ich mal Bilder, wow. Das hat mich schon auch gefreut, muss ich sagen. Ja. Also von daher kann ich das nachvollziehen, was du sagst, Manuel.
Ja.
Ja. Auch die weiten Ebenen, durch die die Hobbits ziehen und so, die weiten Landschaften,
ja, also,
auch cool.
Ich finde das optisch schon super gemacht. Ich finde zum Beispiel auch toll, wie sie das mit den Orks lösen. Also quasi die tragen ja immer quasi irgendwelche Hüte und irgendwelche Masken, weil sie ja das Sonnenlicht nicht vertragen. Und dann gibt's ja eben diese Szene, wo quasi das Südland verbrannt wird und damit die Orks endlich unter freiem Himmel laufen können, weil die Sonne nicht mehr scheint oder nicht mehr richtig durchkommt. Das fand ich schon stark. Und das fand ich schon auch irgendwie, gut, ich habe nicht ganz kapiert, warum wusste der eine, dass er das Schwert da in diesen Berg stecken muss und damit sozusagen diesen Riesenbrand auslösen wird.
Und wieso muss man überhaupt ein Schwert in irgendwas reinstecken, wie so einen Schlüssel umdrehen? Wusste, und um den Staudamm zu öffnen? Ja. So, what? Also,
da bin ich auch nicht so richtig gestiegen. Da habe ich gedacht, ja, wer hat denn da im Vulkan die Sprengsätze verteilt? Oder wie muss man sich das jetzt... Das war so ein bisschen...
Ich meine, gut, wir wissen natürlich im Nachhinein, dass wissen wir ja jetzt, wer Sauron ist. Also ist denkbar, dass er das demjenigen geflüstert hat, sozusagen, und Sauron das halt wusste und das von langer Hand der Plan war, eben das Südland zum Orkland und zum Sauronland zu machen. Oder
das so. Ist eine der, finde ich, spannendsten Figuren der Serie und die ist eine Erfindung der Serienmacher und ich halte das für einen kleinen Geniestreich, dieser Adar. Der Typ, der die Orks anführt und den sie als ihren Lord Father ansprechen.
Genau, hier. Genau.
Das ist ja eine ganz, ganz starke Idee, denn und die fußt schon auch auf der Tolkienschen Mythologie, denn die Erzählung ist ja die, dass die Orks letztlich verkorkste Elben sind, wenn man so will. Mhm. Also in der Entstehung der Elben, als es noch nicht Sonne und Mond gab, da erwachten die Elben an den Gewässern von Kuivienen, einem Meer, und wussten gar nicht, wo sie sind. In Mittelerde übrigens, nicht in Valinor. Die Elben stammen aus Mittelerde ursprünglich und sind dann erst später nach Valinor gegangen. Und da erwachten die und es heißt, dass der Böse, Morgoth, sich immer wieder mal ein paar Elben geschnappt hat und die verkorkst hat und daraus Orks gebaut hat quasi. Und dieser Adar, den wir da kennenlernen, das ist ein Elb.
Ja, ne? Genau.
Aber ein böser Elb. Genau. Also ein verzogener, korrumpierter Elb. Und der hat jetzt das, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese moralische Uneindeutigkeit, die hat der eigentlich.
Ja.
Denn der liebt seine Orks, ne?
Ja, genau. Genau.
Manche tötet er auch aus Versuchsgründen, weil das manchmal notwendig ist, aber aber er liebt sie irgendwie auch und sie verehren ihn irgendwie auch. Und
aber auch bei dem erfahren wir nichts über seine Motivation.
Nein, das stimmt.
Wo kommt das her? Warum? Wer hat ihn quasi als Kind die Treppe runterfallen lassen oder keine Ahnung?
Könnte aber noch kommen.
Das stimmt.
Es scheint so zu sein, dass er ein Elb ist, der von Morgoth irgendwann mal gecasht worden ist und umgedreht worden ist und der jetzt trotzdem dieses Elbische auch immer noch in sich trägt. Ne?
Ja.
Deshalb, er will ja auch nicht als Ork angesprochen werden. Er ist ein Uruk. Das findet er besser. Sagt er dann ja im Gespräch mit Galadriel. Du Ork, nein, ich bin ein Uruk. Also der hat auch sowas wie Ehre, so eine Ork-Ehre irgendwie. Und das kennt man aus den Tolkien-Büchern tatsächlich nicht. Die sind da rein böse. Und dieses Zweideutige, das bringen die da ein und das finde ich eigentlich ganz toll.
Ja.
Und das ist dann schon wieder so Game of Thrones-mäßig. Ja. Also das, was man daran eigentlich schätzt, ne? An der Story.
Genau, also das wollte ich schon nochmal festgehalten haben. Das ist mir jetzt aufgefallen bei The Rings of Power, dass sie zumindest versucht haben, gewisse Ambivalenzen in die Figuren einzutragen, die jetzt bei Game of Thrones eben gerade zum Erfolg und zur Faszination der Serie beigetragen haben. Dass man eben bei Game of Thrones am Anfang eigentlich nie weiß, wie wird sich jemand entwickeln. Da werden die absoluten Sympathieträger werden zu den größten Arschlöchern Bayern und umgekehrt. Und da ist man immer wieder überrascht. Im Verlauf von mehreren Staffeln können sich da Leute komplett kehren und anders entwickeln. Genau. Und jetzt bei Herr der Ringe muss man sagen, in der Lord of the Rings Story, da gibt's ja eigentlich fast keine ambivalenten Figuren. Da gibt's den Gollum, der irgendwie so oszilliert zwischen Gut und Böse und dann auch so eben so bipolar oder schizophren quasi auch dargestellt wird. Und dann gibt's noch Saruman, der am Anfang als guter Zauberer erscheint und dann aber sehr schnell eigentlich sich entpuppt als Handlanger Saurons. Mhm. Und sonst gibt's praktisch keine wirklich ambivalenten Figuren oder solche, die eine Veränderung durchmachen. Und bei The Rings of Power, da finde ich jetzt diesen, das ist jetzt natürlich ein riesen Spoiler übrigens, aber der Stranger, dieser Fremde, der da mit dem Meteoritenaufschlag quasi im Krater landet, der bleibt durch die Serie durch irgendwie eigenartig ambivalent. Man weiß nicht genau, ist das eine Bedrohung, ist das nicht. Man mutmaßt ein bisschen, könnte es Sauron sein. Eine Zeit lang denkt man, er ist es tatsächlich. Und dann merkt man, nee, das ist ja Gandalf, das ist ja verrückt. Und bei Halbrand ist es ja auch so, dass man die ganze Serie durch, das ist ja dann die große Enthüllung in der letzten Episode, wenn man merkt, wer der wirklich ist. Und bei die ganze Serie hindurch hat man einen anderen Eindruck von ihm. Sie haben versucht, diese Ambivalenzen, auch diese moralischen einzuführen, aber ich würde euch recht geben, es erreicht nicht dieselbe Tiefe und Plausibilität, die es bei Game of Thrones hat.
Und weißt du, warum? Weil du bei Game of Thrones oder House of the Dragon kriegst du minutiös gezeigt, was passiert, wie sich jemand entscheidet, was zu was führt und so weiter, sodass du am Ende, wenn sich jemand dreht, nachvollziehen kannst, warum der sich dreht oder die sich dreht. Mhm. Und das macht Rings of Power eben nicht, sondern du kriegst den großen Twist. Haha, Halbrand ist in Wirklichkeit Piep, ja. Aber du hast
Voldemort.
Aber du kannst das nicht nachvollziehen. Also selbst bei Harry Potter kriegst du sozusagen die Voldemort-Geschichte über die Bücher, über die Filme nach und nach immer ein Stück weit mehr erzählt, sodass du auch dessen Change zumindest ein bisschen mehr nachvollziehen kannst. Auch das ist holzschnittartiger. Aber also da finde ich sozusagen, Rings of Power versucht das, aber halt mehr um den Effekt zu erzielen. Haha, wir haben euch in das Licht geführt. Haha, edgy badgy. Aber bei Game of Thrones kannst du das halt nachvollziehen. Also so, weißt du, das ist finde ich, der große Qualitätsunterschied.
Ja, also die Frage ist es, also ja, ich empfinde das auch als in dem Sinne von der Erzählweise her ist es irgendwo ein Qualitätsunterschied, aber die Frage ist, ob es per se jetzt ein Unterschied in der Qualität des Narrativs ist oder ob es an der Weltsicht auch liegt. Man hat fast den Eindruck, dass Tolkien fast Angst hat vor diesen Ambivalenzen oder sie ganz bewusst vermeidet. Da ist das Gute ist wirklich fast nur gut und das Böse ist wirklich abgrundtief böse und da werden auch keine Seiten gewechselt, sondern da geht es dann eher darum, dass das Gute das Böse besiegen kann, wenn es sich nicht der Mittel des Bösen bedient, so habe ich das Gefühl. Aber also,
ich würde sagen, es gibt diese absoluten Pole, also wie in der christlichen Lehre, sagen wir mal, Gott und Teufel, die sozusagen unverrückbar feststehen, wo es keine Veränderung gibt. Und dann gibt es aber schon auch in der tolkienischen Welt Charaktere, die sich zwischen diesen Polen ein bisschen hin und her bewegen. Es bleibt aber tatsächlich nicht, es wird nicht so kompliziert wie bei diesen moralischen Erwägungen in Game of Thrones und House of the Dragon. Das fand ich schon immer eine große Stärke, diese Ambivalenz. Es gibt aber Leute, die sich zwischen diesen Polen bewegen. Bleiben wir mal bei dem Personal, was wir ganz gut kennen, also der Boromir zum Beispiel in der Herr der Ringe-Geschichte.
Stimmt, ja.
Der will das Gute für Gondor, Er lässt sich von dem Ring verführen, fast, er beschleunigt im Prinzip den Abschied von Frodo, weil er den Ring haben will, aber er tut auch Buße sozusagen am Ende der Geschichte. Also es gibt so solche oszillierende Bewegungen sozusagen zwischen den Polen hin und her. Und die gibt es im ganzen Tolkienschen Universum schon. Also Menschen, die dann mit sich ringen und mal zu der einen Seite neigen und dann doch wieder zu der anderen Seite neigen. Sie sind also nicht ganz so holzschnittartig, gut oder böse, wie das manchmal den Anschein macht. Aber das muss eben, ja, das muss dann eben auch erzählt werden, das muss dann eben auch gut erzählt werden. Das gelingt im Nacherzählen der Geschichte nicht so leicht, weil es schon stimmt, die tolkienische Welt hat eine sehr, sehr klare Ordnung. Die Welt von Game of Thrones, Westeros, ist eine Welt im Chaos und die Mächte ringen miteinander und manchmal ist es mehr die eine Macht, die die Oberhand gewinnt, manchmal ist es die andere Macht und das Ende ist offen auch, ne?
Ja.
Das offene Ende in Westeros ist ja im Prinzip auch das, was die Geschichte so spannend macht. Das Ende in Mittelerde ist nicht offen. Das ist wie die christliche Eschatologie, steht das Ende fest.
Ja.
Und das vermittelt einem auch eine gewisse Sicherheit. Innerhalb dieses festgesteckten Rahmens sind dann ganz tumultartige Bewegungen möglich. Aber man weiß auch immer, ich komme immer wieder an. Ich komme immer wieder an mein Ziel. Und das was man auch als angenehm empfinden kann, so eine gewisse Sicherheit. So am Ende wird das Gute doch hoffentlich siegen. Es ist immer, liegt immer eine leichte Melancholie über allem. Aber eigentlich ist die Ordnung der Welt fest. Und wenn alle Stricke reißen und selbst die Valar nicht mehr weiter können, gibt's dann auch diesen Schöpfer, der heißt Eru Iluvatar, und der weiß ganz bestimmt, wo es am Ende hinläuft.
Aber,
und das ist schon sehr vergleichbar mit dem christlichen Weltbild oder vielleicht sogar mit dem katholischen Weltbild.
Ist ein bisschen wie in einem Western, ne? Also in einem klassischen Western.
Genau.
Am Ende, klar, es gibt dann Duelle und der Held wird verletzt und so. Aber am Ende wissen wir, am Ende wird der finstere Sheriff sein Gehalt kriegen in Form von einem Kugelhagel. So.
Also, genau.
Aber wo du das gerade ansprichst mit der religiösen Welt, weil ich bei Game of Thrones spielt Religion ja eine unfassbar große Rolle in ihren verschiedenen Ausprägungen. Jetzt bei House of the Dragon noch nicht ganz so wie bei Game of Thrones, aber schon auch hier. Also auch hier wird eine Figur, eine wichtige Figur zum Ende hin immer religiöser und so weiter. Bei Rings of Power, da habe ich überhaupt keine Religion oder überhaupt keinen Gott wahrgenommen. Also du sprichst jetzt von diesem Schöpfergott, aber der weder bei Herr der Ringe noch jetzt bei Rings of Power spielt auch eigentlich keine Rolle, oder?
Es gibt keine Religion.
Ja.
Im Tolkienschen Universum gibt es meiner Ansicht nach eine einzige Kultstätte. Die befindet sich auf dem Berg Meneltama. Das ist der große Berg im Zentrum von Númenor, dieser Insel, wo die tollen Menschen leben und wo der Elendil und der Isildur leben. Da gibt es einen hohen Berg. Auf der Bergspitze befindet sich ein Heiligtum. Das ist dem Schöpfergott gewidmet. Und soweit ich weiß, ist das in allen weiteren Geschichten aus allen Zeitaltern, die ich kenne, gibt es sonst keine Heiligtümer mehr. Es gibt keine Rituale. Es gibt keine Gebete. Es gibt keine Gottesdienste. Es gibt auch keine Dogmen, Theologien.
Genau.
All das gibt es nicht.
All das gibt es ja in der Welt von Game of Thrones.
Ja, also, spielt eine große Rolle, genau.
Wie kommt das? Ich meine, Tolkien gilt doch immer sozusagen als ein sehr religiöser Autor. Ne? Der war Katholik, da mit C.S. Lewis in diesem, der hat doch sogar, C.S. Lewis war doch mitverantwortlich dafür, dass der überhaupt gläubig geworden ist und all solche Sachen.
Das kann sein oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Also, dass der C.S. Lewis, glaube ich, geworden ist, meinst
genau.
du, ne?
Ja,
weil der Tolkien ja wirklich ein bekennender Katholik war. Und er hat selber auch mal gesagt, als er erst in der Revision seiner Werke hat er gemerkt, dass es wirklich eine katholische Erzählung, die er geschrieben hat. Beim Schreiben selbst war ihm das, oder? Ach, das stand in dem Artikel, den du uns geschickt hast, Manuel.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Und ich finde das jetzt aber auch eine ganz faszinierende Beobachtung eigentlich, weil ja eben Tolkien der mit Abstand religiösere Autor mit den religiöseren Absichten auch in seinem Storytelling ist und ausgerechnet in seiner Fantasiewelt Religion nicht vorkommt. Und ich habe eigentlich eine These oder eine Vermutung, warum das der Fall ist. Ich hoffe, ich kann es jetzt so ein bisschen artikulieren. Weil nämlich bei Narnia, bei C.S. Lewis und Narnia, kommt auch keine Religion vor. Also da ist ja Aslan, der Löwe, ist quasi Sinnbild für Gott, aber es gibt da auch, meines Wissens, gibt es da keine Religion. Und ich glaube, der Grund liegt darin, Tolkien hat sich ja zwar immer gewehrt, dass man Herr der Ringe einfach als Symbolerzählung liest, aber ich glaube eben, da ist doch was dran. Die Erzählung selber ist quasi religiös aufgeladen. Also die Figuren selber, es gibt keinen Gott, weil Gott quasi in den Figuren selber drin steckt. Also weil die Figuren selber Chiffren sind oder Symbole sind für religiöse Entitäten, für Gottesbilder oder Gottesfiguren. Und deshalb wäre es eine eigenartige Verdoppelung, wenn die dann noch einmal ihre Götter hätten, die sie anbeten. Und bei Martins ist das Ganze, glaube ich, eben anders. Das ist eben viel mehr down to earth. Da wird Religion dann auch, das hat ja Thorsten Dietz in seinem Buch sehr schön ausgearbeitet, da wird Religion eben auch als ein Machtfaktor, als ein Intrigenfaktor, als ein Verführungsfaktor ins Spiel gebracht. Ja. Und da sind eben die Götter selber auch noch einmal ambivalent. Und bei Herr der Ringe habe ich das Gefühl, da würde ein Götterhimmel oder sogar eine ambivalente Vielheit von Göttern würde eigentlich die Symbolik der Erzählung stören. Versteht ihr, was ich sagen will?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und die Sache ist ja, dass in Westeros gar nicht wirklich sicher ist, ob es diese Götter überhaupt gibt.
Ja.
Also die Religionen sind sind ein Machtfaktor, also die sind ein Faktor des Machtspieles und sie sind auch
und ein Traditionsfaktor.
Ja, es sind Weltentwürfe und auch letztlich Kulturen. Ne? Also, und die Frage ist immer, welche Religion, welche Kultur setzt sich gegenüber der anderen durch? Welche Welterzählung sozusagen, welches Narrativ wird letztlich übernommen?
Die neuen und die alten Götter, ne?
Genau, ja. Also welche setzt sich durch? Es ist immer ein Spiel der Mächte eigentlich. Ja. Aber ob es diese Götter wirklich gibt, ist in Westeros eigentlich nicht klar. Und eigentlich fragt auch niemand ernsthaft nach. Also ich weiß, wie die alle heißen, die Jungfrau und die Mutter und der Knecht und der Strange. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen, diese Götter. Aber naja, man lebt halt damit, man macht die Rituale, man heiratet in der großen Kathedrale und so. Aber bei Tolkien ist es so, das alles ist ganz unzweifelhaft Teil der Welt. Und niemand hinterfragt das. Es gibt die Valar, Punkt. Manchmal trifft man sie sogar. Wenn ein Valar auftaucht.
Was ist Valar nochmal?
Also das sind die Götter im Prinzip.
Ah, okay.
Also die Weltordnung in der tolkienischen Welt ist, an oberster Stelle steht der Schöpfer, der heißt Eru Ilúvatar. Der hat sozusagen Untergötter, das sind die Valar, die leben in Valarion. Das ist das Land, wo der Gil-galad zu der Galadriel sagt, Mensch, jetzt hast du toll gekämpft, jetzt fahr doch mal mit dem Schiff wieder nach Hause nach Valaria. Und sie sagt, nein, ich muss doch gegen Sauron kämpfen.
Ah, okay.
Genau.
Ja. Da leben quasi die Untergötter.
Aha.
Da gibt es eine noch weitere Unterkategorie, das ist sozusagen in der christlichen Terminologie sozusagen die Engelwelt, die heißen Maya. Und die Zauberer zum Beispiel, wie Gandalf und so, die finden auf dieser Kategorie statt. Aber auch Sauron ist so ein Maya.
Werden die nicht auch Istar genannt oder sowas?
Das sind die Zauberer. Die Maya, die dann als Zauberer kommen, sind die Istari. Und einer ist ein Istar. Und die tauchen also dann eigentlich erst im dritten Zeitalter auf. Die haben in unserer Serie in Wirklichkeit noch überhaupt gar nichts verloren. Die Zauberer tauchen eigentlich erst im dritten Zeitalter auf. Die haben da Da haben die Serienmacher auch gesagt, komm, jetzt wir brauchen hier den Gandalf, zack. aber
ja, ich nehme mal an, der ist ja wahrscheinlich so eine Vorschattung, also so ein,
das kann
so ein
sein.
Vorfahre dieser oder die Entstehungsgeschichte dieser Gattung.
Ich hoffe es immer noch, dass das nicht Gandalf ist.
Aber nee, das ist nicht Gandalf.
Ich hoffe es sehr. Also er hat da nichts verloren.
Echt jetzt?
Also mal sehen.
Ah, doch, ich denke, das war für mich total eindeutig, weil er doch sogar noch den Gandalfschen Spruch, wenn du nicht weiter weißt, dann folge deiner Nase,
er
follow
zitiert
your nose.
Genau.
So.
Ja, genau.
Ich habe schon gedacht, die hätten das bewusst jetzt so.
Aber vielleicht zitiert ja auch nur Gandalf seinen Vorfahren.
Das könnte auch sein. Das ist möglich. Also ich bin mit meiner Aufzählung noch nicht ganz fertig. Das sind die Maya. So. Und dann kommen die Erstgeborenen, die Erstgeschaffenen sind die Elben. Und später kommen, zwischendurch entstehen die Zwerge, die durften eigentlich nicht entstehen, aber die sind dann trotzdem da. Und dann kommen die Menschen. So, das ist die Weltordnung. Und also die Menschen, die in dieser Welt leben, die zweifeln daran nicht. Es gibt keinen Interpretationsspielraum. Es braucht keine Religion, die das erklärt. Es braucht keine Gegenreligion, die da sagt, nee, das war in Wirklichkeit ganz anders oder so. Mhm. Sondern man kann diesem Valar sogar manchmal begegnen und dann fallen die Leute nicht in den Staub und beten an und sagen, ich bin unwürdig oder so, sondern dann stehen die halt vor dem Wassergott Ulmo und sagen, wow. Und dann sagt der Ulmo, ich habe einen Auftrag für dich. Und das ist einfach Teil der Welt, ja. So wie Hühnchen.
Ja. Und es ist offensichtlich.
Also es ist
offensichtlich.
Genau.
Ja.
Es also braucht es keine... Ja.
Ich wollte nur sagen, es ist quasi vergleichbar, wie wir meinetwegen vor ein paar hundert Jahren hier eine monarchische Weltordnung hatten. Ne? Also die Könige werden von den Göttern eingesetzt und dann gibt's und dann gibt's Stände, zu denen gehörst du und da bewegst du dich auch nicht raus. Sozusagen die göttliche Naturordnung also Tolkien spielt quasi auf dieser Klaviatur.
Ja.
Während sozusagen George Martin dann eher auf der aufklärerischen Tastatur spielt, indem er sagt, so, und jetzt lasst uns mal angucken, was machen die Götter denn? Sind die nur ein Machtfaktor? Worum geht's denn hier? Und so weiter. Also sprich, dort wird hinterfragt, was die Religion tut. Und bei Tolkien wird das einfach quasi vorausgesetzt als Teil der Welt.
Genau.
Ich glaube, deswegen gefällt mir George Martin besser.
Ja, das hätte ich mir denken können.
Weil ich sozusagen diese vorausgesetzte magische Weltordnung, die keiner hinterfragt, wo ein Elb einfach ein Elb ist, weil er ein Elb ist, nichts dafür tun kann und so weiter, da denke ich schon wieder, ja, was seid denn, also da kann man auch wieder zum Patriarchat zurückgehen und sagen, Frauen gehören an den Herd und die Männer an die Waffe. Also so, das finde ich ja total beknackt.
Ich finde, das wäre eine total plausible Kritik an Tolkien, ja. Das finde ich schon. Das ist auch das macht man eben auch sozusagen ästhetisch und konzeptionell zum Vorwurf, dass da diese Pole so starr stehen, dass es da kaum Veränderungen gibt, dass die Bösen einfach die Bösen sind, fertig.
Ja.
Und ja. Das kann man kritisieren.
Ja, und es ist zweifelsohne anschlussfähiger, was Martin mit Game of Thrones macht und jetzt mit House of the Dragon gemacht wurde, eben dass Religion als etwas nicht Selbstverständliches zur Sprache kommt und als etwas Umstrittenes und sogar eben als Teil der Machtspiele. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen darüber gesprochen, über dieses Nietzsche Weltbild, das bei Game of Thrones entworfen wird, und da gehört halt Religion und auch Sexualität gehört beides voll rein. Es ist dann eben schon fast einseitig oder auch deprimierend, weil man bei Game of Thrones das Gefühl hat, sowohl Religion als auch Sexualität und vieles andere sind eigentlich nur verschiedene Machtinstrumente, mit denen sich die einen gegen die anderen durchsetzen. So, das Das ist das Ernüchternde daran. Und witzigerweise oder interessanterweise kommt ja beides bei Tolkien überhaupt nicht vor. Es gibt keine Sexualität und es gibt keine Religion. Mhm. Also das
es wird nicht gebumst.
Und bei ja, genau. Da wird der Zuschauer, da geht der Zuschauer leer aus, der da
absolut.
Erwartungen hegt.
Absolut.
Man hat ja mal gesagt, es gab ja mal Hoffnungen in andere Richtung. Man hat mal gesagt, vor 2 Jahren wurde angekündigt, Amazon verfilmt Vorgeschichten von Lord of the Rings und die wollen das inspiriert von Game of Thrones als Serie ab 18 Jahren rausbringen.
Das wäre fantastisch.
Das habe ich mal gelesen und es wären sogar Sex- und Nacktszenen eingeplant und so, und dann habe ich mir schon gedacht, wie soll das gehen, das kriegen die doch nicht im Tolkien'schen Sinne irgendwie hin, und da sind sie dann offensichtlich auch schnell von wieder abgerückt.
Sie haben sich dann eben zum Beispiel mehr für die ethnische Diversität entschieden, was ich auch einen total spannenden Move finde. Also ich muss sowieso nochmal sagen, vorhin habe ich so über den Hobbit geschimpft und so, ich glaube, ich habe die Filme auch zu sehr als Tolkien-Fundamentalist gesehen damals. Ich habe gesagt, das ist doch scheiße und so. Jetzt habe ich das mehr so, ich bin nicht nur in meiner Religion liberaler geworden, ich bin auch in meinem Umgang mit Tolkien liberaler geworden. Und ich habe dann einfach mal gesagt, okay, was macht ihr denn aus dem? Wir sind ja auch leid geprüft als Christen, wir kennen ja diese Bibelfilme, ne? Und dann diese Bibelverfilmung, und denkst du doch immer so, ey, lies doch erstmal das Buch, bevor du so einen Film drehst, ne? Und irgendwann entspannt man sich ja dann irgendwann auch und sagt, naja, mal gucken, was man mit dem Noah alles so anstellen kann.
Genau.
Auch Tolkien jetzt, also diese Serie geguckt. Ich habe einfach gedacht, mal gucken. Ich will mal Numenor sehen, will mal sehen, wie das alles aussieht. Was kann man denn daraus machen? Ich bin ein bisschen entspannter. Das geht ja auch. Und dann ist mir das nicht negativ aufgefallen, dass es da auch Leute mit dunklerer Hautfarbe gibt oder vielleicht sogar schwarze. Ich fand das sogar ganz toll, muss ich ehrlich sagen.
Ja, genau. Ja, ich auch. Darüber haben wir ja auch beim letzten Mal diskutiert,
ja.
Manu und ich. Aber weißt du was? Also ich verstehe jetzt den Aufschrei der Tolkien-Puristen ein bisschen besser. Weil die nämlich genau von diesem Denken herkommen, da gibt's Elben, da gibt's Zwerge, da gibt's also nach diesem Ständedenken, was du gerade skizziert hast, diesem religiösen Ständedenken, da haben keine schwarzen Elben was zu suchen, die gibt's ja gar nicht. So, ne? Und ich verstehe das jetzt ein kleines bisschen besser, finde es aber noch genauso bekloppt. Weil, und deswegen finde ich diese tolkienische Welt so bekloppt, weil die nur verfestigt, was in irgendwelchen Köpfen für feststehende Urteile drin sind, wie das Leben zu sein hat und dass ich da nichts ändern darf und dass einmal Schuster, immer Schuster und so weiter. Also, weißt du, das ist nämlich genau, was du geschildert hast, also deswegen kann ich trotzdem die tolkienische Welt genießen und die Serie angucken und das alles und das schön finden. Aber rein philosophisch gesehen würde ich sagen, das ist ziemlich daneben. Und hier jetzt nochmal, weil wir jetzt ja über Glaubensbilder und sowas reden, da finde ich, ist die Bibel näher bei Game of Thrones als bei Tolkien. Weil du hast sozusagen hier eine stetige Entwicklung, auch einer ethischen und einer theologischen Weise. Also sprich, Gott wird nicht einfach von vornherein immer so gedeutet wie am Anfang. Ne? Da bewegt sich super viel. Du hast in den Intrigen und in den Geschichten, die dir erzählt werden, das ist Game of Thrones pur, sozusagen. Ja, du bist im Alten Testament quasi 70% bist du in Game of in Westeros, so. Ja. Und dieses also die Annahme des Gottes ist dort nicht hinterfragt, das stimmt sozusagen. Aber wie damit umgegangen wird, das ist doch viel mehr Game of Thrones als Tolkien, meines Erachtens.
Ja, das hat schon was. Da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, so diese verschiedenen Weltbilder, aber eben bei Game of Thrones, da fehlt dann halt eben dieser, ja, ich würde sagen, da fehlt dann schon auf weiten Strecken dieser Hoffnungsaspekt, der eben das biblische Narrativ
da ist was dran.
Auch ausmacht. Gell?
Das stimmt. Und also das könnte man positiv ins Feld führen, dass es diese Art von Hoffnung eigentlich immer gibt. Also es gibt schreckliche Tode in der Tolkien'schen Welt und fürchterliche Kämpfe und oft der Eindruck, das Böse siegt ja am Ende doch. Es ist ja vollkommen nutzlos, dagegen zu kämpfen. Nicht alle Geschichten gehen so schön aus wie der Herr der Ringe. Aber es durchzieht schon immer so diese Hoffnung alles. Es gibt irgendjemanden, der weiß, wo die Reise hingeht. So, ne? Mhm. Auch wenn die Protagonisten das selbst nicht immer unbedingt wissen in der Situation. Aber die ganze Geschichte atmet das so ein bisschen. Die Ordnung bleibt bestehen. Man kann sie nicht umstürzen. Der Böseste kann letztlich an der bestehenden Ordnung nichts verändern. Das kann einem auch eine Hoffnung sein, ne, in turbulenten Zeiten. Das stimmt schon. Man ist nicht ganz so auf sich selbst geworfen. Ja. Ich hab jetzt zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich den zweiten Teil Herr der Ringe in St. Gallen geschaut im Kino.
Mhm. Ja, ach, echt jetzt?
Ja, für unsere Schweizer HörerInnen wollte ich das immer sagen.
Sehr schön.
Ja, und das war nämlich ganz interessant, denn der Film war dann zu Ende. Und ich glaube, es war der zweite Teil. Und der endet ja damit, dass der Boromir dann doch heldenhaft kämpft, um die Hobbits vor den Urukai zu beschützen und so weiter.
Ah, ja, ja.
Und dann bricht ja der Frodo auf in die Wildnis da und die anderen versuchen, ihre Freunde zu retten. Und dann geht der Vorhang zu, die Lichter gehen an und dann steht eine junge Frau auf im Kinosaal und ruft laut: Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, diese Wesen gibt es wirklich. Das, was wir hier gesehen haben, diese Orks, das gibt es wirklich. Bekennen Sie sich zum Glauben an Jesus Christus, um sich davor in Sicherheit zu bringen. Ohne Scheiß jetzt.
Oh wirklich? Gott!
Ja!
Wow!
Oh Gott! Meine Frau und ich standen da wie Lots Frau als Salzsäulen und dachten: Leck mir, ja, ich muss hier raus. Was mal hier? Wie? Aber das ist doch krass, oder? Also, ich meine,
Wir haben gerade darüber geredet. Also,
aber wir haben auch gerade darüber geredet, dass sich diese Tolkien'sche Welt irgendwie auch so ein bisschen aufdrängt für so als feststehende Ordnung, an die man dann auch glauben, die man gerne glauben möchte und so, ne?
Ja.
Und nicht so dieses Freifliegende wie das Westeros, wo du nie so ganz genau weißt, was die Sache ist.
Ja, aber verstehst du, es ist ja irgendwie auch kein Wunder, dass meinetwegen konservative Christen sich über die ganzen woken, diversen Dinge mokieren und sagen, das würde alles die göttliche Ordnung auf den Kopf stellen. Ne? Mhm. Peter Hane hat neulich gesagt, irgendwie alle Werte werden auf den Kopf gestellt. So, heutzutage. Das ist doch kein Wunder, dass die in einer Welt wie Mittelerde sich sehr heimisch fühlen. Weil da ist alles immer so, wie es immer ist. Und da ändert sich nichts und nur da hast du halt auch keine Entwicklung. Und mein Argument wäre, oder ich würde sagen, das christliche Argument ist aus meiner Sicht, dass ich die Welt und die Sicht auf die Welt und die Sicht auf Gott und auf den Menschen und auf das Leben und so weiter durch die Bibel hindurch ständig einer Wandlung unterläuft und dann mit Jesus Christus sozusagen ein riesen Pfeil in die Zukunft geschossen wird, dem wir immer noch hinterherrennen sozusagen. Mhm. Aber da ist ganz viel Wandel und da ist ganz viel Aufhebung von sogenannten göttlichen Ordnungen. Menschen werden plötzlich zu Brüdern und Schwestern. Die sind nicht mehr nur Untertanen oder irgendwas. Nein, die sind Brüder und Schwestern vom Erlöser und so weiter. Also ich will damit sagen, das wundert mich dann aber nicht, dass Tolkien bei Menschen so eines Schlages, die eher das Bleibende betonen, so beliebt ist. Also, und das sage ich ja, jetzt nicht, damit zu sagen, schmeiß Tolkien weg. So meine ich das ja nicht.
Ich sehe das auch eigentlich ziemlich klar, dass bei Tolkien, das hat etwas Traditionalistisches, das hat etwas eben die Ordnung Bewahrendes. Und bei Game of Thrones, da werden quasi die Ordnungen alle durcheinander gebracht. Und ich finde das jetzt eigentlich sehr stark, auch wie du da die Linien ausgezogen hast, Jay. Und jetzt in meinen eigenen Worten würde ich jetzt sagen, das biblische Narrativ oder die biblischen Narrative, die bringen Ordnungen schon ganz gehörig durcheinander, ja. Und setzen ihre Hoffnung, vielleicht könnte man das so sagen, die biblische oder christliche Hoffnung besteht nicht so sehr darin, dass irgendwelche ursprünglichen Ordnungen wiederhergestellt werden, sondern bestehen eher in der Gegenwart einer Person inmitten der Unordnung und der sich überschlagenden Ereignisse. So, dass ich glaube, das cool. ist da sitzt man auch irgendwie einem falschen Verbündeten auf, wenn man das Gefühl hat, die Hoffnung würde darin bestehen, dass irgendwelche ursprünglichen Ordnungen wiederhergestellt würden. Das ist das ist ja auch eben nicht die Klammer, in der quasi die Bibel eingepasst wurde, weil ja eben diese zukünftige Welt, die uns da in der Offenbarung dann beschrieben wird, eben gerade nicht identisch ist mit dem Garten Eden. Das ist eine andere Geschichte, das ist halt nicht einfach zurück zu den Wurzeln.
Genau. Ja. Genau. Ja, cool. Ich glaube, wir könnten zum Ende kommen, oder? Hat vielleicht jeder noch was erwartet? Also vielleicht kann jeder noch mal ganz kurz sagen, was er für die zweiten Staffeln erwartet oder hofft. Das wäre doch vielleicht ein schöner Abschluss, oder?
Ja, also ich möchte gerne, dass der eigentlich ist es ja irgendwie auch scheiße, das zu sagen, aber ich will, dass der Krieg jetzt losgeht in Westeros. Obwohl das ja wirklich doof ist, aber Fernsehkrieg ist ja nochmal anders als echter, den wir auch gerade erleben. Aber ich konnte das so mitfühlen, diese Schlussszene so. Was ist hier? Ja, egal. Also ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie sich dieser Konflikt entfaltet. Und bei den Ringen der Macht ist es natürlich ganz genauso, denn da hat Sauron inzwischen ja Mordor erreicht und er dreht sich nochmal um und schaut uns diabolisch grinsend an und geht dann runter zum brennenden Berg. Und das ist natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie wird sich das entfalten. Um ehrlich zu sein, darauf bin ich gar nicht so doll neugierig. ich bin ein bisschen abgelöscht.
Ja, doch.
Ich bin ein bisschen abgelöscht, ja.
Ach. Ja, gut. Also ich hätte jetzt bei beiden gesagt, was du schon gesagt hast. Ich will Schlachten sehen. Ich will jetzt Schlachten sehen. Ich habe mich gefreut und dann gedacht, ja, in der letzten Episode von House of the Dragon, da wird es jetzt losgehen und dann zögern die das so hinaus. Yeah. Wenigstens haben wir noch Drachen gesehen. Und dann am Schluss, als sich Rhaenyra umdreht, als sie gehört hat, dass ihr Sohn zu Tode gekommen ist. Yeah. Und dann dieses richtig Daenerys Targaryen-mäßige in ihren Augen, diese Daenerys-Vibes, die da gekommen sind, wo man merkt, so jetzt ist diejenige, die den Krieg bisher hinausgezögert hat, wird jetzt zur Kriegstreiberin.
Genau.
Es ist, ja, ich bekenne mich dazu, dass ich das gefeiert habe. Also das da will ich jetzt ein bisschen Special Effects in der nächsten Staffel. Ja. Und du, Jay?
Ja, ich schließe mich euch natürlich an. Ich würde sagen, bei House of the Dragon, mir war ein bisschen wenig Sex. Also für eine Game of Thrones Serie, finde ich, könnten die an der Stelle dem Versprechen der Mutterserie noch ein bisschen mehr nachkommen. Also ich hätte an der Stelle noch ein bisschen Nachholbedarf, würde ich sagen. Und bei Rings of Power, da wünsche ich mir, dass sie es schaffen, dass mir die Charaktere mehr ans Herz wachsen, so dass ich mehr an der Geschichte Interesse finde, so so, dass ich beiden Geschichten gleichzeitig oder also auf dem gleichen Level mitfiebern kann. So, das würde ich mir wünschen.
Ja. Ja. Okay. Ja, ihr Lieben, das war sie, genau. Die Kombi-Episode Popcorn Culture und Cobains Erben.
Manuel, wir haben ja ein Abschlussritual bei Cobains Erben.
Ah, habt ihr, ja.
Wir haben ein Abschlussritual.
Okay,
das, und das passt
das
heute ausnahmslos gut. Also heute können wir uns das nicht verkneifen, nur weil das auch bei Popcorn Culture erscheint. Nämlich, es ist ein Game of Thrones Zitat. Was wir, also einer von uns stellt die Frage, oder wahrscheinlich machen wir es dem Manuel einfach vor, weil er es
überhaupt nicht... Wir machen es dem Manuel einfach vor, der musste mich jetzt zum Zug gleich.
Richtig, ja. So sieht's aus. Also wir verabschieden uns von euch, war schön, Popcorn Cultures und Cobains Erbens, bis zum nächsten Mal. Goofy, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
So ist es.
So ist es. Macht es gut.
Das kann ich sogar.
Ciao.
Das kannst
du
sogar.
Not today.
Tschüss.
Ciao.